Grüß dich. Heute bin ich wieder in Mirschbach beim Rüdiger Obermeier. Der Rüdiger Obermeier, der ist jetzt zwar schon in Ruhestand, aber der war ganz lang im Amt für Landwirtschaft und er kennt den Landkreis ziemlich gut. Ich mag den Rüdiger recht gern, weil er sich gut in der Landwirtschaft auskennt und weil er sich ertraut, dass er mal kritische Sachen ausspricht. Und deswegen darf ich ihn jetzt interviewen. Rüdiger, grüß dich.
Kathleen, grüß dich Gott. Ich danke dir für die netten Worte. Wir kennen uns ja jetzt eigentlich schon relativ lang und haben auch schon einiges miteinander erlebt, diskutiert. Und deswegen freut es mich, dass du an mich denkst.
Ja, freilich. Rüdiger, vielleicht kannst du dir kurz vorstellen und sagen, ganz kurz deinen beruflichen Werdegang und was du so machst.
Wie gesagt, mein Name ist Rüdiger Obermeier. Ich war oder durfte eben viele Jahrzehnte hier am Landwirtschaftsamt in Miesbach und dann am Schluss am Landwirtschaftsamt Holzkirchen arbeiten. Und mir war es immer wichtig, eigentlich eine Kontinuität aufrechtzuerhalten, die Menschen kennenzulernen, beziehungsweise dann auch auf sie eingehen zu können. Und von der Ausbildung her bin ich eigentlich Pflanzenbauer, habe aber am Landwirtschaftsamt viele andere Dinge auch bearbeiten dürfen. Auf die Landwirtschaft bin ich eigentlich gekommen als Bursche bei unserem Nachbarn in Gmund und habe eigentlich dann nur die Grünlandwirtschaft und Milchviehhaltung gekannt und habe aber dann, um einfach einmal den Ackerbau erst kennenzulernen, habe ich mich auf den Pflanzenbau spezialisiert.
Ja, super. Du hast schon angesprochen, also ganz vielfältig waren deine Themen im Amt für Landwirtschaft. Eins war ja auch die Direktvermarktung. Das war dir, glaube ich, recht wichtig. Da darf ich jetzt eine kleine Geschichte erzählen. Aus der Zeit, wo mein Bruder in der Winterschule war, den hast du auch in der Klasse gehabt und du hast die Schüler motiviert, oder vielleicht war das eine Pflicht oder ein Projekt, dass die am Wochenmarkt was verkaufen. Mein Bruder hat 6 Enten gemisst und hat die dann am Wochenmarkt den Kunden angeboten und verkauft. Das war schon ein bisschen eine Herausforderung, weil man das ja so als Bauernkerl, sage ich jetzt einmal, auch nicht so gewohnt ist. Der hat dann auch nicht alle Enten verkauft und du hast ihm dann, glaube ich, die letzte noch abgekauft. Das war total gut für die Motivation. Also, und lauter so Geschichten hast du gemacht. Also, du hast einfach probiert, dass vielleicht auch die Landwirte den Kontakt zu den Verbrauchern üben. Das ist wahrscheinlich ein Teil vom Unterricht und auch ganz wichtig. Wie siehst du die Direktvermarktung?
Also, ich bin eigentlich durch Zufall zur Direktvermarktung gekommen, weil sich eigentlich niemand am Amt für Landwirtschaft haben wollte. Und mir war es eigentlich immer so wichtig, einmal was auszuprobieren. Es hat geheißen, bei uns im Landkreis Miesbach, wir sind klimatisch benachteiligt, es geht alles nicht. Und im Grunde genommen habe ich dann eigentlich mir so einen Acker gebracht und habe selber mal was ausprobiert, was alles wächst. Und im pflanzlichen Bereich, aber auch eben war mir wichtig, einmal die Produkte der Bauern anzubieten und einer besseren Wertschöpfung zuzuführen. Und es war eigentlich schön mit den jungen Leuten, die eigentlich vom Verkauf her zunächst einmal gar nichts wissen wollten, die ein bisschen heranzuführen. Also das war nicht so, dass ich da von oben herunter da angeregt worden bin, sondern ich habe mir gedacht, praktisch muss das laufen. Man muss was ausprobieren, man muss nicht geschmissen werden und dann kann ich Erfahrungen sammeln. Und das war eben schön. Die Bauernburschen, unter anderem dein Bruder, die haben sich überlegt, was kann ich auf meinem Betrieb produzieren. Es war ungefähr ein Drittel bis die Hälfte, die selber bereit waren, Produkte zu produzieren. Und die anderen, die haben dann eigentlich, die waren für die Gastronomie verantwortlich. Also es ist immer dann ein Kalb geschlachtet worden. Man hat dann ein Tellerfleisch angeboten auf dem Markt und die Verbraucher haben das eigentlich sehr gewürdigt, dass da die Bauernburschen, die an dem Tag wirklich fesch anzogen waren in der Tracht, ihre Produkte angeboten haben und dann auch die Leute verköstigt haben.
Ihr habt es nicht nur verkauft, sondern ihr habt da auch das Kesselfleisch am Wochenmarkt angeboten und da haben dann die Leute bei Ihnen essen können.
Ja, so war es. Ja, es war Musik dabei, es waren ja musikalisch begabte Burschen und Mädel dabei. Es war dann auch immer in Kombination mit der Hauswirtschaft. Mhm. Und insofern haben wir dann eigentlich eine breite Palette gehabt und das war eigentlich ein Höhepunkt immer von dem neu gegründeten Bauernmarkt in Miesbach. Es war dann auch so interessant, wenn einmal was nicht geklappt hat, dann haben die jungen Leute Rückmeldung von den Verbrauchern gekriegt. Es war auch die Behörden dabei, also Lebensmittelüberwachung, die dann alles einmal sich angeschaut haben. Es war im Nachhinein dann noch einmal im Unterricht eine Nachbesprechung, was gut war, was weniger gut war. Und insofern haben die dann auch eine Freude entwickelt. Allerdings zunächst eine große Scheu gehabt, mit den Leuten zu reden. Das muss man lernen in der Direktvermarktung. Allerdings muss ich sagen, ich habe die Direktvermarktung einerseits gut gefunden, auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass nicht für bäuerliche Familien eine Wahnsinnsbelastung ist. Und ich habe Bäuerinnen kennengelernt, die waren Feuer und Flamme, kontaktfreudige Leute. Aber wenn sie keine Unterstützung gehabt haben von der eigenen Familie, dann kann das zur Tortur sein. Und im Grunde genommen ist es traurig, dass man nicht allein von der Landwirtschaft leben kann. Die Landwirtschaft muss die gleiche Wertschöpfung haben wie Urlaub auf dem Bauernhof oder die anderen Alternativen. Und man kann nicht sagen, die Bauern sollen alle möglichen Standbeine machen, da zerreißt es. Mhm.
Also für manche ist es vielleicht was, wie du schon sagst, wenn da jemand der Typ ist und das gern macht und die Familie dahinter steht, kann das eine Möglichkeit sein. Aber es ist einfach zusätzlich zur Landwirtschaft oft zu viel.
Ja, und die Politik meint, sie können einfach hier sagen, damit die bäuerlichen Betriebe über die Runden kommen, sollen sie das und jenes noch machen. Und das kann eben zur Strapaz werden. Und ich finde, eine bäuerliche Familie muss bei der Landwirtschaft oder wenn sie von der Landwirtschaft leben, auch noch ein bisschen persönlich leben können. Und es war früher eben so, dass viel mehr bäuerliche Kultur gepflegt werden hat, Kinder. Sie haben einmal mit den ehemaligen wegfahren können, was sich im Laufe der Jahrzehnte eigentlich immer mehr reduziert hat, weil sie ja immer noch zusätzlich irgendwo auch in ein Arbeitsverhältnis gegangen sind.
Mhm. Das stimmt, da nimmt die bäuerliche Kultur ab, wenn nur noch gearbeitet wird. Mhm. Oder wenn man nur noch arbeiten muss,
um zu überleben
und irgendwie den Lebensunterhalt verdienen zu können.
Genau.
Man hört jetzt bei dir schon ein bisschen eine leichte Kritik an der Politik, außer du bist ja jetzt auch recht engagiert in der Zivilcourage. Vielleicht kannst du, Rüdiger, was ist die Zivilcourage und was macht sie da? Kurz.
Also die Zivilcourage Miesbach ist eine von verschiedenen Gruppen, die zunächst im Alpenvorland entstanden sind. Das waren engagierte Bauern, auch Kreistagsmitglieder, die gesagt haben, es kommt jetzt die Agrogentechnik, die sehr schnell erkannt haben, dass die Bauern damit und die Landwirtschaft in Abhängigkeiten der Agrarindustrie kommen, denn es ist ja alles mit Patenten verbunden. Und es waren ja haarsträubende Ideen, wie man in der Agrogentechnik Geld verdienen kann und was man alles mit artfremden Genen machen kann. Und da war eigentlich der Gedanke, erstens einmal die Bevölkerung zu informieren, was da abläuft. Und dadurch, dass immer mehr Zivilcouragen entstanden sind, mit dem Thema gegen die Agrogentechnik anzugehen, dann auch mit Unterstützung der Molkereien, die gesagt haben, die Bauern dürfen keine gentechnisch veränderten Futtermittel einsetzen, so wie es in der ökologischen oder Biolandwirtschaft ja sowieso vorgeschrieben ist, hat man allmählich dann auch in der Bevölkerung eine Gegenbewegung organisieren können und die Politik hat eigentlich erkannt, das will der Verbraucher nicht. Jetzt ist es so, dass 14, 15 Jahre danach halt wieder mit neuen Gentechnikverfahren, das heißt, es werden nur arteigene Gene verwendet, da heißt es, es ist eigentlich einer Züchtung gleichzusetzen, aber es wird mit Gentechnik gemacht. Und Gentechnik hat eben eine ganze Reihe von Gefahren. Diese Organismen sind nicht so aktiv, sind nicht so vital. Es kann zu Nebenwirkungen kommen, es kommen neue Eiweißverbindungen. Und vor allen Dingen auch da ist wieder mit Patenten in Verbindung zu bringen, dass die Landwirtschaft in Abhängigkeiten kommt. Und wir glauben, dass auch der Verbraucher diese neuen Gentechnikverfahren ablehnt. Aber er weiß viel zu wenig, es wird viel zu wenig diskutiert. Und das ist halt unsere Idee, hier die gesellschaftliche Diskussion voranzubringen.
Mhm. Mit Gentechnik hat sich das so gegründet und da habt ihr ja vor 14 oder 15 Jahren einen wahnsinnig tollen Erfolg gehabt und man kennt ja überall diese Gräner Plakate, gentechnikfreier Landkreis Mirschbach. Aber ihr macht ja nicht nur Gentechnik, ihr habt ja auch diese Idee von dem Miesbacher Weg ist ja für euch, wo ihr eigentlich eine zukunftsfähige Landwirtschaft beschreibt. Das ist ja ganz viele Punkte, wo wir auch von der Ökomodellregion sagen und unterstützen. Was ist der Miesbacher Weg?
Also der Gedanke Miesbacher Weg oder der Begriff ist entstanden, weil wir gesagt haben, im Landkreis Miesbach haben wir eigentlich noch bäuerliche Strukturen. Natürlich weicht manches auch ab, aber wir haben noch relativ gesunde, kleinere und mittlere Betriebe, die eine beispielhafte Landwirtschaft machen, so wie es der Verbraucher will. Und diese gesellschaftskonforme Landwirtschaft, die haben wir gesagt, die gehört eigentlich lobend herausgestellt anhand von Beispielen, aber nicht nur aus der Landwirtschaft, sondern auch aus dem nachgelagerten Berufen, also Metzgerei, Bäckerei und so weiter, die eigentlich die Rohprodukte der Bauern weiterverarbeiten. Und unser Anliegen ist es halt, der Politik auch zu zeigen, dass das eigentlich nachhaltige Produktion und Verarbeitung im Sinne der Verbraucher ist. Und da haben wir halt überwiegend vor Corona anhand einiger Zeitungsartikel das beschrieben und wollten eigentlich eine Diskussion mit der Bevölkerung auslösen, ist aber dann Corona-bedingt mehr oder weniger nicht zustande gekommen.
Das ist ja auch mit dem, dass man nicht so zusammenkommen kann. Deswegen gibt es ja auch den Podcast, weil wir probieren, dass wir jetzt trotzdem was gemacht haben und nicht warten auf nach Corona. Jetzt schaut es ja ganz gut aus. Im Herbst müssen wir wieder weiterschauen. Aber du sagst, dass die Verbraucher, dass die Verarbeiter natürlich total wichtig sind. Also Bäcker, Metzger, das sehe ich auch so. Das sehen wir beim Miesbacher Weidefleisch, dass die Metzger total wichtig sind als Verarbeiter, weil ohne einen gescheiten Metzger kann man eigentlich nichts machen. Also es geht weiter, es ist nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch die Verarbeiter. Ein Teil von dem Miesbacher Weg oder ein Vorschlag von euch ist da die flächengebundene Tierhaltung. Das ist ja etwas, wo ich glaube, dass man viele Probleme an der Ursache, an der Wurzel backen kann. Also zum Beispiel die Düngeverordnung, kann man sich sparen, wenn ich eine flächengebundene Tierhaltung habe. Ist das so, Rüdiger?
Ich sehe es genauso. Mit der Düngeverordnung werden die Symptome versucht zu bekämpfen, aber nicht die Ursachen. Und die Probleme, die wir in der Landwirtschaft haben und die die Gesellschaft erkennt, also ich denke jetzt nur bayernweit oder deutschlandweit, sauberes Trinkwasser. Wir haben im Landkreis Gott sei Dank 96% Grünland und damit auch weniger Probleme. Wir haben relativ viele Niederschläge. Insofern haben wir wenig Probleme, weil das dann auch durch die Niederschläge verdünnt wird. Aber die Ursache wäre eine flächengebundene Tierhaltung. Dann sehe ich das genauso. Dann bräuchte man diese aufwendige Bürokratie nicht, die teilweise Bauern zur Weißglut bringt. Ich möchte halt nur, dass einmal die Ursachen angegangen werden. Und man hat den Eindruck, dass die Politik einen großen Bogen drum macht, die Ursachen anzugehen. Und ich muss jetzt eins sagen, wir wollen also nicht, dass jetzt die Bauern, die einen so hohen Viehbesatz haben, einen Schaden erleiden. Die müssen jetzt begleitet werden. Sie sind auch in den letzten Jahrzehnten teilweise getrieben werden, teilweise haben sie sich treiben lassen. Und das muss man natürlich auch sagen, eine gesellschaftskonforme Landwirtschaft, wie wir es haben wollen, da geht der Betrieb momentan leider unter. Also müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es ermöglichen, im Sinne der Verbraucher, im Sinne der Gesellschaft Landwirtschaft zu betreiben, um eine Artenvielfalt zu erhalten, die wir alle für unsere Existenzgrundlage auch brauchen.
Also genau das hat man ja gemeint. Könnt jetzt losgehen mit dem neuen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, dem ich auch gerne in den Landkreis einlohne, dass er sich das vor Ort anschaut. Es hat sich ja so angehört, wie wenn er das jetzt gern anpacken darf. Jetzt haben wir natürlich die Ukraine-Krise. Jetzt schreit wieder jeder, wir müssen Nahrungsmittel produzieren und wir können doch jetzt nicht auf eine Ökologisierung der Landwirtschaft irgendwie setzen. Wie siehst du das?
Ich denke, wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssen unsere Landwirtschaft verändern. Denn wie wollen wir denn jetzt intensivieren, wie es teilweise lauthals geschrien wird, wenn die Düngemittelpreise die Düngemittelpreise sich vervierfachen, die Düngemittel verknappt werden? Wir müssen doch aus der Krise jetzt lernen, dass wir letztendlich wieder geschlossene Kreisläufe brauchen. Kreisläufe vor Ort, aber nicht immer über Tausende von Kilometern, die unsere Produktionsfaktoren herbringen und damit abhängig werden. Also das müssten wir doch jetzt eigentlich uns verinnerlichen und wäre vielleicht auch eine Chance für die Zukunft.
Also Rüdiger, genau das mag ich an dir so gern, weil du aus jeder Krise einfach sagst, und das ist jetzt doch die Chance und jetzt, das muss doch gehen. Ein wichtiger Teil bei uns in der Landwirtschaft mit unserer hohen Milchviehhaltung, wo wir ja sehr gut sind und einfach eine super Qualität von der Milch erzeugen, sind ja schon auch diese zugekauften Futtermittel. Also es ist einfach so, dass die Milch nicht nur aus dem Grünland produziert wird, natürlich als Grundlage, und eine hohe Grundfutterleistung ist auch wichtig, aber trotzdem wird natürlich mit Kraftfutter ergänzt. Da könnte man sich überlegen, ob man vielleicht diesen Input von extern vielleicht ein bisschen zurückfahren kann.
Ich sehe das genauso. Und ich sage es jetzt einfach, und das kann jeder nachrechnen, wenn wir den Stalldurchschnitt einmal hernehmen, den wir erzielen, und die Grundfutterleistung, dass wir ca. 40% der Milch aus Kraftfutter ermelken. Und das ist für einen Gemischtbetrieb, der Grünland und Ackerbau hat, sind natürlich höhere Leistungen leichter zu erzielen. Aber es wäre so wichtig, dass der Grünlandbauer die Kuh als Faserverwerter wieder sieht. Und das muss ihm aber entlohnt werden. Also wir wollen jetzt nicht, dass der Bauer einfach jetzt nur Opfer bringt und dabei vor die Hunde gehen. Es müssen eben Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es auch dem Bauern, der Qualitätsmilch erzeugt, aber in geringerer Menge, dass der ein gutes Auskommen hat. Bis jetzt war es ja so, dass wir immer, auch über die Zuchtverbände natürlich, die versucht haben, natürlich den Bauern über die Menge die Existenz zu sichern, dass man gesagt hat, du musst mehr erzeugen, es ist wirtschaftlicher, weniger Kühe. Auch unter dem Aspekt Methangas, Ausstoß und so weiter. Es gibt da das Buch von Dr. Annette Idel, Die Kuh ist kein Klimakiller. Und es ist wirklich so, bei normaler Landbewirtschaftung ist die Kuh über Jahrtausende nie die Ursache gewesen, sondern der Mensch ist eigentlich dafür verantwortlich, wenn wir zu intensiv wirtschaften, dass es eben zu Problemen kommt. Und ich finde, es wäre halt gut, wenn man sagt, zurückfahren, aber das wird sich sowieso jetzt geben. Wenn die Lebensmittel knapper werden, kann ich nicht Lebensmittel, die für einen Menschen sind, in den Wiederkäuermagen in dieser Menge reinstecken. Und deswegen, der zum Beispiel eine kräuterreiche Wiese hat, das kann ich in der Qualität, in der Milch nachweisen. Die MUFA in Kempten kann das nachweisen, welches Futter die Kuh gekriegt hat. Und vielleicht gelingt es uns einmal, diese Qualitätsmilch wesentlich besser zu bezahlen wie die über Massenproduktion. Und schauen wir mal, ob wir nicht da vielleicht eine gerechtere Entlohnung auch herbringen.
Also das war ja eine große Chance für den Landkreis Mirschbach mit unserem hohen Grünlandanteil, dass man wirklich eine besondere Milch erzeugt, das auch kommuniziert und auch natürlich nachweist. Das darf nicht nur gesagt werden, sondern muss auch so sein. Und dass man das entsprechend vermarktet, vielleicht auch gekoppelt an unsere schöne Region, und dass dieses Produkt dann gut entlohnt wird und im Endeffekt der Landwirt davon leben kann. Also das war ja so das Ziel.
Und jetzt hätten wir die Chance, die Energiepreise explodieren. Der Bauer wird wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr 5-6 Mal seine Wiesen mähen können, weil man immer gesagt hat, hohe Energie- und Eiweißwerte, sondern wir fahren wieder zurück, wäre eine Chance, mehr Artenreichtum ins Grünland reinzubringen, weniger Diesel zu verfahren, weniger Maschinenabnutzung zu erreichen. Aber dafür, wie gesagt, der Bauer muss leben können. Er braucht Preise, die seiner Familie die Existenz sichern.
Diese Preise kann ich haben, wenn ich gut in der Vermarktung bin oder wenn jemand meine Produkte abnimmt und da einen fairen Preis dafür zahlt. Ein Kanal war vielleicht natürlich die Gastronomie. Wir sind ja eine beliebte Region für Tagesausflügler und auch für Urlauber, wie wir alle wissen. Wir sind vor den Toren von Minga, die boomt und die nach wie vor wächst. Also viele beneiden uns und um unseren guten wirtschaftlichen Standort. Also ich denke mir immer, das müsste man doch irgendwie nutzen. Da darf ich erzählen, ich habe, Rüdiger, mit dir zusammen vor leider schon 20 Jahren meine Diplomarbeit geschrieben über das Thema Einsatz regionaler Produkte in der Gastronomie. Es ist jetzt schon lang her, aber ich habe es jetzt tatsächlich für den Podcast wieder mal ausgeräumt. Und die Kernaussage war, was wir da herausgefunden haben, dass der Gastronom dies anbietet, wenn der Gast das nachfragt. Also wenn das der Wunsch vom Gast ist, dann wäre er bereit, regionale Produkte auf die Karten zu setzen. Gern auch Bioprodukte, er macht das, was der Verbraucher will. Also so ist es in dieser Arbeit rausgekommen. Jetzt ist aber so, dass ich echt Skrupel habe, dass ich zu meinem Gastwirt hingehe und sage, wo kommt denn das Fleisch her? Oder wo ist denn die Milch her, die in meinem Cappuccino ist? Also ich weiß, dass das richtig war und ich weiß, dass eigentlich jeder fragen sollte, wo ist die Sache her, weil dann bewegt sich was. Aber irgendwie traue ich mir nicht, weil jetzt haben sie zwar ja Corona gehabt, jetzt sind sie eh alle schon irgendwie kurz vorm Untergang, jetzt kriegen sie wieder keine Fachkräfte. War das nicht vielleicht eine Chance, auch für die Gastronomen, dass sie sich abheben, dass sie was Besonderes machen? Vielleicht kriege ich deswegen Mitarbeiter, weil ich was Besonderes mache, weil ich also die jungen Leute mögen ja gern nachhaltige Geschichten, die aber nicht mehr bei jedem um jeden Preis, sondern die möchten irgendwie was Sinnvolles machen. Und vielleicht war das ja eine Chance für so einen Gastronom, dass er sagt, indem dass er da regionale und bioregionale Lebensmittel einsetzt, setzt er sich von den anderen ab. Rüdiger, du hast ja schon viele Erfahrungen gemacht mit Gastronomen. Du kämpfst ja schon Jahrzehnte, dass die regionale Sachen hernehmen. Was hast du von Erfahrungen gemacht?
Wir haben einen Arbeitskreis Landwirtschaft, Gastronomie einmal begründet. Das dürfte ungefähr so 15 bis 18 Jahre her sein. Es war ein 10-tägiges Seminar, wo sich Bauern oder Direktvermarkter, Produzenten und Gastronomen die Zeit genommen haben, jeweils am Samstag einmal so 6 Stunden zusammenzukommen mit hochkarätigen Referenten, um eben diese Themen zu besprechen. Und es war für mich auch eine absolut interessante Erfahrung, positive, aber auch negative Erfahrungen. Die Gastronomie ist natürlich auch in einen Bereich reinkommen, wo sie über Großhändler die Filetchen und Ländchen in großer Stückzahl kriegen, so wie es der Verbraucher haben wollte. Und jetzt muss ich sagen, man soll keine Skrupel haben, beim Gastwirt nachzufragen, wo kommt es her? Ich möchte den Mut machen, allen anderen Verbrauchern da nachzufragen, denn nur so, wenn die Basis nachfragt, ändert sich was. Und wir haben dann eben auch Versuche gemacht, dass wir gesagt haben, es muss auch die Speiskarten einmal umgeändert werden. Nicht nur eben diese Edelteilchen, sondern wenn wir zwischen Bauern und Gastronomen zusammenarbeiten wollen, dann muss das ganze Tier verwertet werden. Und es gibt ein guter Koch kann eine Hausmannskost machen, die auch der Verbraucher sehr schätzt. Und dann hat er halt nicht 15, 20 Gerichte, sondern er hat halt nur 4 oder 5. Und so haben wir dann Regionalmenüs kreiert. Es ist angenommen worden. Und wenn man mal schaut, die teureren Preise, wo der Gastronom zahlt, ja, wie viel wird denn dann das Essen eigentlich teurer? Und da haben wir eben einen Betriebswirtschaftler auch gehabt, der konnte dann nachweisen, dass sich das Essen teilweise zwischen 50 Cent und 2 Euro erhöht. Also das ist gar nicht so viel.
Ja, Rüdiger, der Arbeitskreis, den Sie damals gemacht habt mit Wirt und Landwirte, das ist ja eigentlich super. Da wart ihr ja schon weit, der Zeit voraus. Ich glaube, den Arbeitskreis, den gibt es ja auch noch, der ruht jetzt einfach. Da waren ja ein paar recht engagierte Gastronomen auch dabei. Wo ich noch so weiß, ist der Meierhofer. Wenn mir ich da auch ganz gut vorstellen kann, das macht Sinn in Neuskirchen oder auch die Initiative aus Weikirchen, die haben ja da diese Gastro-Challenge im letzten Jahr gemacht und sind da recht rührig. Also da gab es sicher Potenzial im Landkreis. Und mit auf eurer Erfahrung, die ihr da gemacht habt, könnte man ja da gut aufbauen. Du hast mir mal erzählt, dass da also Schilder gegeben hat für die Gastronomen, wo angestanden ist, Partner der heimischen Landwirte oder der heimischen Bauern. Und bei den Bauern, die haben dann ein Schild gekriegt, Partner der heimischen Gastronomie. Also so eine Zusammenarbeit war ja total super. Es darf halt nicht so sein, dass jeder das schütteln möchte oder einfach die Gastronomen gern das schütteln möchte, aber dann im Endeffekt wenig Produkte abnehmen. Also irgendwie gehört natürlich da auch eine Kontrolle dazu, dass das vertrauenswürdig ist und dass das langfristig einfach auch tragfähig ist. Aber diese Zusammenarbeit war ja total wünschenswert und vielleicht ist eine Möglichkeit, dass man diesen Arbeitskreis wieder aufleben lässt. Also das fand ich ja, wenn es schon was gibt, dann nutzen wir doch das. Mhm. Das fand ich total gut. Weil man hat ja immer diese Herausforderung mit der Kontrolle. Also es muss ja schon alles auch nachvollziehbar sein und gläsern sein. Und man weiß ja, Stritzis gibt es überall auf allen Seiten. Wo die Kontrolle, glaube ich, relativ gut funktioniert, ist im Bio-Bereich. War das eine Chance, dann hätte ich jemanden, der das kontrolliert. Siehst du da Potenzial, dann machen wir halt heimisches Bio-Oberland, Rind, Bio, Milch, Bio, Bio.
Also es könnten natürlich die Ökoverbände machen, genauso wäre es aber auch, wir wollen ja jetzt nicht nur für die Biolandwirtschaft das machen, sondern wir wollen ja auch für kleinere konventionelle Betriebe das machen, die auch in dem Arbeitskreis dabei waren. Und die Siegel, die du gerade angesprochen hast, die haben den Verbraucher eigentlich signalisiert, hier entsteht etwas, was ich unterstützen möchte. Und deswegen waren die Siegel eigentlich auch sehr begehrt. Allerdings war ein ständiger Kampf zu schauen, dass der Wirt noch mehr Gerichte auf die Reihe bringt. Und man könnte genauso über den Einkauf der Wirte und über die Zahl der Speisen das ja auch kontrollieren, wie viele heimische Produkte kommen auf den Teller. Also es gibt da, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten. Und man darf jetzt nicht auch immer 100% oder 200% kontrollieren. Kontrolle ist wichtig, aber es muss sich auch ein Vertrauen zwischen diesen beiden Partnern entwickeln und der Direktvermarkter kann dann direkt auch mit dem Wirt widersprechen und sagen, du, wie schaut es denn aus, können wir das nicht allmählich ein bisschen erhöhen? Kannst du nicht auch mithelfen über die Gestaltung der Speisenkarte, das ganze Tier des Landwirts irgendwie zu verarbeiten? Also es waren Probleme da, es waren Spitzengastronomen auch dabei, also Spitzengastronomen, die bereit waren, auch einmal einen neuen Weg zu gehen, die teilweise selber Metzger gelernt haben, die auch das ganze Tier zerlegt haben. Aber die Arbeitsbelastung ist natürlich in der heutigen Zeit größer. Er braucht wieder mehr Personal, wie wenn er das vom Großlieferanten alles bereits portioniert angeliefert bekommt. Und das war momentan halt noch unser Problem, dass das nicht in einen größeren Prozentbereich gewachsen ist. Und da müsste man dran arbeiten. Und wenn jetzt zum Beispiel diese jungen Gruppen da in die Richtung sich engagieren, ich bin gern bereit, meine Erfahrungen von damals auch mit denen zu diskutieren.
Ja, super, das ist doch mal ein schönes Angebot. Du hast noch was Wichtiges angesprochen, das ist die Ausbildung der Köche. Ich glaube schon, dass da großes Potenzial ist. Da müsste man vielleicht auch, weiß ich nicht, mit den Berufsschulen oder keine Ahnung, mit denen zusammenarbeiten, dass die da auch Wert drauf legen. Das war auch eine Möglichkeit, dass man vielleicht diesen Beruf des Kochs auch wieder attraktiver macht. Dass mehr Handwerk ist, dass mehr Können ist, dass das ganzheitlicher wird. Jetzt bin ich wieder bei den jungen Leuten. Ich glaube schon, dass das gut ankommt. Und dass das einfach auch eine Möglichkeit ist, dass vielleicht wieder mehrere den Beruf ergreifen. Vielleicht hast du noch was du noch sagen magst. Zum Abschluss, wie geht's weiter im Landkreis Mirschbach? Wo siehst du die Zukunft? Liegt dir noch was am Herzen?
Also du hast ja das auch einmal angesprochen, wie es mit der Intensivierung in der Landwirtschaft sich so entwickelt hat. Das größte Problem ist, dass durch die Intensivierung so viele Betriebe aufgehört haben. Ich weiß noch, in die 80er, wie viele Betriebe wir gehabt haben am Landwirtschaftsamt, mittlere, kleinere Betriebe. Und es ist so ein Riesenverlust, dass so viele Betriebe aufgehört haben. Und da müssen wir daran arbeiten, dass es für kleinere, mittlere Betriebe, die vielleicht nicht so viel Geld verdienen wie ein Großbetrieb, aber die müssen erfreut haben, dass sie aus der Landwirtschaft so viel verdienen, dass sie sagen, die Landwirtschaft gebe ich nicht auf. Und da könnte man eine ganze Reihe von Beispielen bringen, was jetzt zu weit führt, wie man das politisch auch unterstützen könnte. Und wie gesagt, wenn wir hier noch weitere Betriebe verlieren, dann werden wir das büßen müssen. Denn der Bauer macht die Landschaftspflege auch, er hält die Kulturlandschaft. Wenn das Ganze einmal nur von Großbetrieben bewirtschaftet wird, dann haben die keine Zeit mehr für die touristisch attraktiven, aber schwer zu bewirtschaftenden Flächen. Da wird ihnen die Zeit ausgehen. Und deswegen brauchen wir viele, viele Betriebe. Und das nicht nur im Landkreis Miesbach, sondern weltweit. Und der Weltagrarbericht, das ist für mich ein ganz, kann ja jeder runterladen übers Internet, eine so hochinteressante Beschreibung, wie die Landwirtschaft der Zukunft aussehen muss, um in jedem Staat eine Ernährungssouveränität, nicht nur Ernährungssicherheit, sondern Ernährungssouveränität zu erhalten, dass man weitgehend unabhängig ist. Und da gehört es natürlich auch wieder dazu, dass die landwirtschaftlichen Betriebe wieder etwas vielseitiger werden.
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ja immer wieder in unseren ganzen Podcast-Folgen rauskommt. Unsere Betriebe sind total wichtig. Wir müssen probieren, dass man irgendwie diesen Strukturwandel bremst, weil das ist eine totale Katastrophe für den Landkreis Miesbach. Das ist so. Wenn die alle aufhören, wie es prognostiziert ist, dann haben wir eine wahnsinnige Veränderung im Landkreis. Veränderung muss ja nicht schlecht sein, aber da, glaube ich, sind viele negative Punkte dabei. Rüdiger, sag trotzdem ein Beispiel, kurz oder zwei, was kann ich im Landkreis machen, dass dieser Strukturwandel bremst wird? Oder wo fange ich Ansatzpunkte habe? Jeder sagt, ich mag es nicht, das ist schlimm, aber was kann ich machen dagegen?
Wir können nicht immer nur sagen, im Landkreis Miesbach schaffen wir das. Es müssen auch Gesetze geändert werden. Und Gesetze sind nicht nur für den Landkreis Miesbach, sondern die sind Bayern bzw. bundesweit. Und ich denke zum Beispiel, wir haben junge, gut ausgebildete Bauern und Bäuerinnen gehabt, die jetzt keinen Hof bekommen über die Erbfolge. Die hätten aber gerne einen Betrieb bewirtschaftet. Und das tut dann weh, wenn der Betrieb geschlossen wird. Der andere hätte aber gern den Betrieb. Und da müssen wir uns überlegen, ob man nicht zu einem Verkehrswert können sich die wenigsten das leisten, weil gerade das Großkapital sich eben auf diese Höfe stürzt. Aber man könnte vielleicht zu einem Wirtschaftswert oder auf Erbpacht diese Betriebe erhalten. Und wenn es dem Staat wichtig ist, dass eben diese Betriebe für die Ernährungssouveränität erhalten bleiben, dann finden wir da einen Weg. Aber momentan wird böse Zungen behaupten, dass der Staat auch günstig an Land kommt, um den Flächenfraß weiter auch zu beflügeln, dass man das so weiterführt. Und da muss man eben grundsätzlich auch sagen, lass uns drüber nachdenken, wie wir gut ausgebildete junge Leute, die gerne die Landwirtschaft betreiben, an den Hof kommen.
Da haben wir wieder die Politik in der Verpflichtung. Was ich auch ganz einen wichtigen Punkt sehe, ist die Förderung. Mit der Förderung kann ich ja die Landwirtschaft steuern. Wie kann der Förderung ausschauen, dass ich den Strukturwandel ein bisschen bremse?
Also wenn man einmal die Zahlen anschaut, ob jetzt 80% oder 75% der Gelder zu 15% oder 20% der Betriebe hinlaufen, dann erkennt man schon, dass es eine ungerechte Verteilung ist. Und es müsste einfach so aussehen, es muss zwar der Großbetrieb muss überleben, der Kleinbetrieb aber auch. Und das wäre eben möglich, indem man sagt, es wird degressiv ausbezahlt, es wird an ökologische Standards geknüpft, was man lang vermeiden wollte. Die Gesellschaft erwartet sich aber eine Gegenleistung in ihrem Sinn. Und momentan ist die Agrarsubvention, muss man so sagen, ungerecht und verbesserungsfähig.
Da ist ja die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft schon lang dran. Die setzt sich ja da immer ganz stark dafür ein, schon, ich möchte sagen, Jahrzehnte, dass man das an Arbeitskräfte koppelt, an diese ökologischen Leistungen, wie du sagst. Also, aber vielleicht ist jetzt die Zeit reif. Ich glaube schon, dass sich da was verändern wird und war ja auch total wichtig.
Weil du gerade das ansprichst, das Modell von der ABL, also Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, die sagen zum Beispiel auch, wenn eine strukturierte Landschaft da ist, also wo die ökologischen Nischen wieder da sind, dann erhöht sich die Förderung ganz enorm. Und das muss ich sagen, weil es immer heißt, wir müssen die großen ostdeutschen Betriebe erhalten, wo viel Geld hinfließt, also in die Flächenförderung. Auch die könnten gewinnen, wenn sie zum Beispiel die postkommunistischen Strukturen, ausgeräumte Landschaften mit einem echten Verbundsystem, mit einem ökologischen Vernetzungssystem durchziehen, dann kann man auch diese Betriebe mit Geld ausstatten. Dann kriegen wir die Biodiversität auf diesem Weg.
Aber Rüdiger, ich muss jetzt abwürgen, du musst jetzt unbedingt meine Überraschungsfrage jetzt hören und dann sind wir nämlich fertig. Rüdiger, schau mal da rein, du zeig einfach was aus.
Nimm mir die Unterste.
Ja, du darfst das fürlesen und dann, wenn du magst, beantworten.
Wo gibt's das beste Eis im Landkreis? Ich hoffe auch, also in unserem Arbeitskreis Landwirtschaft Gastronomie war eine Bäuerin aus Wackersberg. Also ich sehe jetzt unser Dienstgebiet nicht nur auf den Landkreis Miesbach begrenzt, sondern wir haben im Landkreis Tölz-Wolfratshausen fast die gleichen Strukturen und Verhältnisse. Und da gab es die Monika Kniegel, die ein Bauernhofeis macht, aber vom Feinsten. Auch da, die wird vom Mann unterstützt, das ist ein Milchviehbetrieb. Und ich kann nur sagen, auf die Frage, das haben wir und das gibt es in vielen Gastronomiebetrieben, auch bei uns im Landkreis Miesbach.
Mhm, super, Rüdiger, das gefreut mich total, weil das Eis haben wir auch in Reierstorf im Feuerwehrfest da gehabt vor ein paar Jahren. Da hat die so einen Eisstand gemacht und da hat es dann Eiskaffee gegeben und das war der totale Renner. Also, freut mich, ist nicht aus dem Landkreis, aber grenzt an und der jetzt gehört genauso zum Oberland. Dankeschön für deine vielen Auskünfte, Rüdiger. Und jetzt freut es mich, dass ich da sein habe dürfen. Und bis zum nächsten Mal, die Kathleen mit dem Mirschbecker Milchkandl.
Kathleen, ich danke dir auch. Und ich würde mir eine gute Zusammenarbeit auch weiterhin wünschen.
Sehr gern. Also, pfiat dich.
Pfiat dich.